Da steht er gedanklich direkt vor uns, wenn es heißt, der Herr ist mein Hirte. Bilder ploppen hoch. Bei manch einem geht das Kopfkino an, so wie gleich auch die PowerPoint angeht. Ein Hirte, der ein Schaf trägt oder der in einer idyllischen Landschaft steht, auf seinem Hirtenstab gestützt, schaut er fürsorglich, beruhigend auf seine Herde und die Landschaft. Psalm 23 nimmt uns an die Hand, stellt uns Gott als den Hirten vor und uns als Schafe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist doch Zuspruch, das ist Trost, Hoffnung und alles das enthält dieser Psalm und entfaltet er. Heute mitten in unser Herz hinein, mitten in unser Denken hinein, mitten in unser Leben hinein. Aber Achtung, mitten in dem Psalm, fast zentral, das sind die Lieblingsverse von der Sigrid, geht es ganz woanders hin. Da verwandelt sich die Szene. Statt grüner Auen und frischem Wasser sind wir auf einmal in Wüste, Dürre, Todesgefahr und Finsternis. Alles das gehört mit zu unserem Leben. Und in solchen Zeiten hilft keine Theorie, das Wissen darum, es gibt einen Gott. Nein, Wissen reichte da nicht aus. Die allgemeine Feststellung, Gott ist ein guter Hirte, habe ich gelesen, habe ich auswendig gelernt. Dann ist es höchste Zeit, dass dieser Psalm 23 zu einer ganz persönlichen Note in meinem Leben wird. Denn jetzt braucht der Mensch, dann brauchst du und dann brauche ich einen tragfähigen Tiefgang. Denn du bist bei mir. Und deshalb fürchte ich kein Unglück. Zwei Hilfsmittel hat dieser Hirte zur Hand, den Stecken und Stab, und sie schaffen eine Atmosphäre des Trostes. Darüber wollen wir heute gemeinsam nachdenken. Mutig offen, nicht schönredend, aber tiefgehend, was nicht jeder mag. Hoffentlich leben wir es selbst. Diesen Reifeprozess, den der Psalm 23 uns anbietet. Reifeprozess, der auch Not und Leid einschließt. Und hoffentlich erleben wir es, die mit innerer Freiheit und entschlossenem Mut sagen zu können, Durchgang erlaubt, auch in meinem Leben. Also erlauben wir uns einen Blick aus der Masse, wie es dieses einzelne Schaf tut. Schauen wir hin, was dieser bekannte Psalm unter anderem uns vermittelt. Lassen wir ihn Vers für Vers an die Hand nehmen, von ihm in die Hand nehmen, mit dem einen Ziel, dass wir das Echte vom Falschen unterscheiden können. Also reine Baumwolle von Schafwolle. Ja, wir haben den Psalm bereits als ein Gebet genutzt. Jetzt erlauben wir es diesem Psalm, unseren Glauben und unsere Liebe zu vertiefen, die wir zu Gott haben dürfen. Denn in diesem Psalm, in diesen Lieblingsversen von Sigrid, werden wir ja geführt. Also wir werden zu einer Nachfolge eingeladen, nicht nur zum Anhören. Wir sollen unterwegs sein. Und dabei kommen wir an Orte, die dunkel sind, manchmal sehr erschreckend, extrem beängstigend sein können. Und deshalb brauchen wir einen tragfähigen Glauben. Wir haben es nötig, in der Liebe Gottes verwurzelt zu sein. Deswegen möchte ich mich und uns alle miteinander ermutigen, auch die via Livestream dabei sind. Lasst uns auf diesen gemeinsamen Weg machen. Hin zu einer geistlichen Reife. Vers für Vers entdecken, dass das mit Prozess zu tun hat. Und Prozess bedeutet immer, das kann kein anderer für dich tun. An dieser Stelle bist du gefragt. An dieser Stelle liegt es an dir, was du umsetzt. Lass uns diesen Psalm dafür nutzen, um zu schauen, was steht uns oft im Wege, dass wir nicht da sind, wo Jesus Christus ist. Und dass wir sein Wesen oftmals nicht widerspiegeln, was er doch in uns hineingeprägt hat. Und warum wir oft nicht das tun, was Jesus getan hat. Es sind nicht meine Gedanken. Rita und ich haben im Urlaub einige Vorträge von Jörg Albrecht gehört und ich habe ihn angefragt, ob ich das nutzen darf. Und ich habe sein Einverständnis bekommen. Ihr könnt es ja im Internet suchen, Jörg Albrecht, Psalm 23, dann werdet ihr es wahrscheinlich finden. Geistliche Reife ist immer eine Reise in unser Inneres. Und Inneres heißt meine Bedürfnisse, meine Prägung, meine Verletzungen, meine Motive, aber auch meine Blockaden. Und all dem werden wir begegnen. Und damit kombiniert ist das Scham, dass wir uns schämen, dass wir noch nicht weitergekommen sind. Wir begegnen Schuld, wo wir Jesus nicht vertrauen. Wir begegnen uns selbst, was wir so über uns denken und wie viel davon verkehrt ist. Und wir begegnen unheilvollen Bildern von Gott, die wir schon lange irgendwo erhalten haben und übernommen haben. Und das Ganze hat aber ein Ziel, dass wir nicht dabei stehen bleiben, sondern dass wir tatsächlich wirklich frei sind, es von Herzen sagen zu können, ich bin so frei und bleibe bei Jesus. Und ich bin so frei und werde so wie Jesus und ich bin so frei und tue, was Jesus getan hat. Freiheit als eine innere Substanz, dass ich gar nichts anderes will, als das, was Jesus will. Denn darin besteht das gute, erfüllte und bereichernde Leben, das Gott uns schenken möchte. Das hat mich so ein bisschen an Matthäus 5, Vers 20 erinnert. Dort sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der schriftgelehrten Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also wir sollen eine bessere Gerechtigkeit an den Tag legen und in unser Herz tragen, als es die Pharisäer taten. Diese hatten eine auf Taten beruhte Gerechtigkeit. Ich tue das Richtige und deshalb bin ich gerecht. Also erst das Werk, dann die Gnade. Eigentlich keine Gnade, dann der Verdienst, der Lohn. Aber Jesus wollte keine äußere Tatgerechtigkeit haben, sondern eine innere. Dass wir also von innen heraus das Richtige tun. Deswegen interessiert sich Jesus für deine Motive. Wieso du etwas tust und wieso du etwas nicht tust. Ein Beispiel. Es geht nicht darum, oder es geht weniger darum, ein Leben lang nicht die Ehe gebrochen zu haben. Obwohl das gut ist, keine Frage. Aber die eigentliche Frage ist die, ob du es gewollt hättest, die Ehe zu brechen, wenn du weißt, dass du damit durchgekommen wärst. Also ist der Mensch in dir, ist der Mensch in mir immer noch jemand, der von Sünde angezogen wird, verführbar ist oder der diesen Weg sogar als die bessere Alternative ansieht? Oder bist du von dem Guten in dir so stark geprägt? Jesus ist der gute Hirte, niemand ist gut außer als Gott allein. Bist du von dem Guten in dir so stark geprägt, dass du gar nicht mehr das Bedürfnis hast, etwas zu wollen, was Gott nicht will? Das ist sein Ziel mit dir und mit mir. Aber Hand aufs Herz, so weit sind wir doch noch nicht. Oder täusche ich mich da? Auf diesem geistlichen Weg der Reife stehen uns nämlich einige Dinge im Wege. Barrieren, die wir überwinden dürfen und die wir überwinden können. Und das muss jeder aber für sich tun. Das kann dir keiner abnehmen. Starten wir mit diesen Barrieren und überlege dir schon beim Zuhören, was ist mein Punkt, worüber ich weiter nachdenken darf. Barriere 1, anhand von Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Es ist die fehlende Entscheidung. Wir haben alle unsere Hirten. Wir haben immer von irgendwelchen Menschen etwas gelernt, abgeschaut. Sie haben uns geprägt. Mal als gutes Vorbild, manchmal als negatives Vorbild. Aber es hat was mit uns gemacht in unserem Inneren. Eltern, Persönlichkeiten, die uns beeindruckt haben, beste Freunde, Vorbilder, Bücher. Ihnen folgen wir. Wir setzen um, was wir da sehen und was wir als gut und richtig angesehen haben. Wir sind alle von Menschen geprägt und folgen ihnen. Wir haben so einen inneren Kompass von ihnen vermacht bekommen. Unser Leben hat eine Vorprägung. Der Herr ist mein Hirte. Und nun kommt unsere grundlegende Vorprägung auf diese These, auf diese Aussage. Wir treffen aufeinander. Der Herr ist mein Hirte. Und das bedeutet, ich entscheide mich dafür, diesem Hirten zu folgen. Ich will und werde Jesus folgen. An jedem Tag meines Lebens soll Gott, der Vater, Jesus Christus, der Sohn und der Heilige Geist das Sagen in meinem Leben haben. In allem, was mein Leben ausmacht, soll Jesus Christus mein Hirte sein. Also nicht nur mein Versorger, mein Bittgebeterfüller, nicht nur mein Kümmerer, sondern mein Begleiter, mein Beschützer, mein Führer, mein Halt, mein Ein und Alles, dem ich nachfolge. Jede Stunde und jeden Tag. Und wisst ihr, viele haben diese Entscheidung noch gar nicht getroffen. Und mich würde es nicht wundern, dass auch heute hier einige im Raum sind und so andere vielleicht am Livestream sind, die diese Entscheidung, Jesus Christus zu folgen, noch gar nicht getroffen haben. Ja, wir lassen uns von Jesus Christus erlösen. Wir nehmen gerne Vergebung in Anspruch und erkennen es an, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Die Sache mit der Sünde überlassen wir ihm gerne. Aber unsere täglichen Entscheidungen und die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringen, ihm zu übertragen, ist eine andere Hausnummer. Wir buchen das ewige Leben ab auf unser Konto und sagen, danke Jesus, aber wir folgen ihm nicht. Besprichst du mit Gott deine Finanzen? Redest du mit Gott über deine Sexualität, über Familienkonflikte und was dein Part dabei ist und wie Jesus da zum Tragen kommt? Sprichst du über deine Wahl der Freunde, über deine Partnerschaft mit Jesus Christus? Ist das überhaupt noch ein Wert für dich? Oder fragst du gar nicht dich selbst das? Und innerhalb der Gemeinde, ganz ehrlich gesagt, mich hat das noch keiner von euch gefragt. Also gehe ich davon aus, auch euch hat noch keiner gefragt, wie ihr in diesen Bereichen Jesus folgt. Also kein Wunder, dass wir diese Entscheidung vielleicht gar nicht getroffen haben, obwohl wir denken, wir hätten sie getroffen. Um einer Person zu folgen, brauchen wir zwei Grundvoraussetzungen. Die müssen wir wissen. Wir folgen nur jemandem, dem wir vertrauen können, dass er eine gute Person ist und es nicht böse mit mir vorhat. Jesus ist der gute Hirte, von Gott her gut. Er lässt sein Leben für die Schafe. Das heißt, dieses Bild hat nicht den Tenor, der gute Hirte will nur deine Wolle haben und dann dein Fleisch, sondern er lässt sein Leben für die Schafe. Deswegen ist er der gute Hirte. Es geht ihm nicht um dich und den Gewinn, den er durch dich hat, sondern er möchte dich gewinnen, um dich mit seinem Leben zu bereichern. Also er ist gut. Und das Zweite, was wir wissen müssen, ist die Person kompetent? Hat sie Autorität, dass es etwas Gutes für mein Leben ist? Also in unserer Welt, in unserem Umfeld, gehört Jesus Christus doch eher in die Rubrik, er ist nett und er ist ein ganz, ganz Lieber. Aber wenn du mal in deiner Nachbarschaft fragst, wer sind aus deiner Perspektive die 10 wichtigsten Persönlichkeiten auf dieser Welt? Wird Jesus nicht dazugehören. Und bei deiner inneren Liste wahrscheinlich auch nicht. Und dabei heißt es doch von Jesus, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und alle Macht ist ihm gegeben. Also er ist kompetent. Stecken und Stab stehen für diese Kompetenz. Deswegen trösten sie auch, weil ich darauf verlassen habe, er kann, was ich nicht kann. Deswegen heute bei diesem Punkt die Frage, hast du es Jesus mal bewusst gesagt, ich will dir folgen? Ich will da sein, wo du bist, weil du hast gesagt, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Bin ich so ein Nachfolger? Erlaubst du es Jesus Christus und seinem Geist, dass er dich ähnlicher machen werden darf in dem Wesen, das Christus in sich getragen hat und trägt? Und erlaubst du ihm, erfülle mich mit deiner göttlichen Kraft, damit ich tun kann, was du getan hast und ich will es tun? Das ist die erste Barriere, fehlende Entscheidung. Und die zweite Barriere gehört direkt mit dazu. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir suchen das Leben an den falschen Stellen. Mir wird nichts mangeln. Das geht uns doch gegen den Strich. Die meisten und klügsten Menschen versuchen uns ständig weiszumachen, dass wir enormen Mangel haben. Und je nach Tageszeit klingt das anders. Es mangelt uns an iPhones, an Handcremes, Autos, Slipanlagen oder Fischstäbchen, die ganz schnell kostbar schmecken. Wir haben einen dringenden Bedarf, habt ihr es gewusst, Ü60, an Treppenlifte, an alkoholfreies Weizenbier. Ständig wird uns suggeriert, es fehlt euch etwas. Mir wird nichts mangeln. Ist ein Satz, der völlig gegen den Mainstream geht. Noch nie hat der Mensch so einen Überfluss gehabt an Angeboten, wie wir es heute hier erleben dürfen. Und gleichzeitig gilt die Feststellung, noch nie haben die Menschen einen so tiefen Mangel empfunden, was ein erfülltes Leben betrifft. Warum ist das so? Es ist die Sorge, wenn ich Jesus Christus folge, dass ich zu kurz komme. Sie blinzelt hinter dieser Barriere, hinter diesem Mauerstein auf. Mit dem Ergebnis, wir wagen diesen Schritt des Vertrauens nicht, weil wir fürchten, dann einen Mangel zu haben. Dass wir etwas verzichten müssen, dass wir etwas verpassen, dass wir zu kurz kommen. Wir wagen Nachfolge nicht, weil wir Angst haben. Und weil wir innerlich überzeugt sind, es gibt bessere Alternativen. Oder ich will zumindest noch ein bisschen warten. Deshalb suchen wir an den falschen Stellen nach Ersatz. Aber diese Ersatzbefriedigungen erfüllen uns nicht so richtig. Und sie stellen uns auch nicht tiefgreifend zufrieden. Wir vertrauen dem guten Hirten nicht, weil wir fürchten, am Ende weniger zu haben als mein Nachbar, mein Arbeitskollege, der nicht mit Gott lebt. Dass ich zu kurz komme, oder dass ich nicht das erreiche, was ich gerne erreichen möchte. Wir vertrauen also unseren eigenen Plänen mehr als der Weisheit Gottes. Was hat Jesus Christus nochmal gesagt? Ihr setzt doch aufs falsche Pferd, aber wie habt ihr es, meine Nachfolger, es denn erlebt? So fragt er es einmal seine Jünger in Lukas 22, Vers 35. Sagt mal so, übersetze ich es mal mit meinen Worten, habt ihr in der ganzen Zeit in meiner Nachfolge mal einen Mangel gehabt? Und die Jünger überlegen so kurz, nö, niemals. Alles hat gepasst, nie, Herr. Wir hatten Probleme und Schwierigkeiten, ja. Es war nicht immer einfach und leicht, ja, aber Mangel hatten wir nicht. Das, was wir wirklich brauchen, wird Gott uns schenken. Und vielleicht startest du den Tag mal nicht nur mit dem Zähneputzen, sondern wenn du vor dem Spiegel stehst, wenn in deinem Badezimmer einer ist, einfach mit diesem Satz, in dem du in deine eigenen Augen schaust, heute wird mir nichts mangeln. Punkt. Mit diesem Glaubenssatz startest du deinen Tag. Also wir haben die fehlende Entscheidung und wir haben die falschen Stellen, wo wir suchen. Und das Dritte ist, wir haben ein flottes Lebenstempo, das eine Barriere darstellt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Wow. Was hat das mit Lebenstempo zu tun? Wir sind in dem Bild der Schafe. Schafe sind Fluchttiere. Das bedeutet, sie fressen nicht, wenn es unruhig ist. Geräusche, Bewegungen, Hunde, egal, auch wenn er nichts tut, Gewitter lassen ihren Appetit vergehen. Und sie trinken auch niemals aus fließendem Wasser, weil diese Geräusche und das Fließen sie unruhig werden lässt. Und sie trinken dann nicht. Sie sind Fluchttiere. Sie benötigen ruhiges, stilles Wasser und sie brauchen einen ruhigen Ort, der sie nicht nervös macht. Grüne Auen, frisches Wasser. Wisst ihr, wir Menschen sind nicht anders. Wir sind Fluchtmenschen. Wir bleiben unruhig, gehetzt, So viel, dass wir gar nicht an die grünen Auen und frischen Wasser gelangen. Unser Tagesprogramm ist, beschäftigt zu sein. Und das verhindert, dass sich weiden lassen vom guten Hirten. Gottes Ziel besteht darin, dass er unsere Seele erquicken will, erfrischen, also unserem Innersten Gutes tun will. Aber meistens sind wir nicht lange genug in der Nähe des guten Hirten. Wir hauen schon wieder ab. Er hat noch gar kein Wort geredet. Deswegen kann er uns das gar nicht geben, was wir so dringend nötig haben. Wenn wir beten, denken wir schon bereits an den nächsten Einkauf. Und manch einer hatte heute die große Not, noch zeitlich hier zu sein. Schon gestresst angekommen. Deshalb erleben wir Gott vielleicht nicht so als den, der uns versorgt, ernährt und stärkt. Ganz einfache Frage. Hältst du den Sabbat? Das musst du tun. Kann ich dir nicht abnehmen. Es ist das älteste Gebot, das Gott uns gab. Es regelt den Rhythmus von Ruhe und Arbeit. Nicht die Arbeit soll uns bestimmen. Wann wurde der Mensch erschaffen? Am sechsten Tag. Was folgte dann? Das Geschenk des Sabbats. Also kaum ist der Mensch erschaffen, hat er einen Tag lang frei. Der Tag, der Sabbat, ist ein Tag der Reflexion. Ein Tag in der Gegenwart Gottes und in seiner Schöpfung. Ein Tag, wo wir genießen sollen, sehen, riechen, wahrnehmen sollen, was Gott an Herrlichkeit bereitet hat. Aber dieses Stillsein, dass es bei unserer Seele ankommt, erfordert Ruhe, Stillstand. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Höre auf zu rackern. Ein Tag des Schmeckens und Sehen, wie freundlich der Herr ist, das geht nur mit Genuss. Und vielleicht sollten wir mal so sagen wie dieses Schaf, jetzt will ich aber auch ein Schäferstündchen, auch in der Gegenwart Gottes sein. Schmeckst du noch ein frisch gebackenes Brot? Riechst du noch daran oder stopfst es in dich hinein? Bleibst du mal stehen und riechst an einer Blume? Komm in seinen Garten, da gibt es Duftrosen. Letzte Woche, in heute der erste Tag ist, bin ich mit Theo spazieren gegangen. Es war klar, es gibt ein Gewitter. Ich sage, Theo, ich sehe es, kannst du ein bisschen schneller gehen? Er hatte keine Lust. Und dann fing es an zu regnen. Das Gewitter verzog sich, aber es fing an zu regnen. Und ich konnte es tatsächlich genießen, in kurzer Short und nur im Händchen an, pitschnass zu werden. Warum? Ich war in dem Moment einfach dankbar, das fühlen zu können. Und es gibt einen Geruch, wenn so nach langer Zeit es regnet, da wird etwas freigesetzt. Und ich konnte es genießen, Theo nicht, er mag Wasser überhaupt nicht. Wie sieht es aus mit deinem Genuss? Kannst du das? Wer nicht genießt, wird immer einen Mangel an Freude und Gotteserkenntnis haben. Unser Lebenstempo trennt uns von Gott. Und damit von diesem göttlichen Leben und damit von uns selbst. Also die fehlende Entscheidung, die falsche Stelle, das flotte Lebenstempo und nun kommt noch ein fehlerhaftes Denken. Wir denken an Produkte, aber im Reich Gottes geht es um Prozesse. Einfacher formuliert Produkt kontra Prozesse. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Seit der industriellen Revolution sind wir von Maschinen anstelle von Landwirtschaft geprägt. Landwirtschaft ist ein ganz anderes Bild und erfordert auch ein ganz anderes Wahrnehmen. Denn da muss ich den Acker erstmal bearbeiten, säen, pflanzen. Dann muss ich warten, es muss wachsen, es muss reifen. Dann entsteht Frucht und dann kommt die Ernte. Und das alles sind Prozesse. Prozesse, die Zeit verlangen. Notwendige Zeiten. Aber wir denken an Produkte und Produkte sind immer sofort da. Da will ich nicht lange warten. Ich kaufe etwas sofort und ich muss es haben. Und deswegen werden wir sehr ungeduldig und frustrierend, wenn wir diese Produkte, die ich für mein Leben offensichtlich benötige, nicht habe. Unsere spirituelle Suche, so hat es mal jemand formuliert, ist eine Suche nach der richtigen Technik geworden. Vor dem Spiegel stehen und sagen, ich habe keinen Mangel. Das ist eine Technik. den richtigen Trick, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, das entsprechende Buch zu lesen, eine richtig gute Predigt zu hören, die richtige und gute Konferenz dann teilzunehmen. Und das wird mich sofort verwandeln. Wir denken in der Kategorie von Produkten, aber das Leben ist Prozess. Du kannst doch einem Kleinkind keine Pille geben, am nächsten Tag ist er erwachsen. Das funktioniert nicht, nur in Comics. Der gute Hirte führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir sind mit Gott unterwegs. Manchmal platzt ganz schnell ein Knoten und wir erleben in einem Moment große Freiheit. Aber in der Regel macht Gott uns nicht einfach liebevoll, sondern er führt uns derart, dass wir Liebe üben können, uns aneignen können. Er trainiert uns. Sein Ziel sind keine Produkte, sondern eine gesunde geistliche Reife. Jeden Tag ein klein bisschen von dem Leben, was Jesus dir aufs Herz gelegt hat. Leben, es wirklich tun. Im Wissen darum, Gott macht es richtig und richtig gut. Und vielleicht hat Sigrid deswegen auch diese zwei Verse ausgesucht, aus dem Psalm 23. Gott tut meiner Seele gut, er erfrischt mein Innerstes. Und dann kommt ja sofort die nächste Szene. Er führt mich, ja, aber wo führt er mich hin? Und das ist dann der nächste Gedanke, in ein dunkles, finsteres Tal. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Das, was dahinter steckt als Barriere, ist eine fiese Schmerzvermeidung, die wir ständig an den Tag legen. Wir mögen keine Schmerzen. Und dann tun wir um jeden Preis etwas, um diese Schmerzen möglichst schnell wegzuhaben. Hat Gott nicht gerade gesagt, er führt mich gut, er führt mich richtig und jetzt geht es in dieses dunkle Tal? Wir halten Schmerzen für eine fiese Sache. Hauptsache gesund, heißt es deswegen im Umfeld. Deswegen cremen wir uns ja ein, desinfizieren uns, schließen sämtliche Versicherungen ab. Überall gibt es Feuerlöscher oder Feuermelder in unserem Haus. Wir lieben es, uns abzusichern. Aber das Tal des Schattens gehört mit zu unserem Leben. Aber lest es mal genau, was da steht. Und ob ich schon wanderte, dort steht nicht, und ob ich schon landete. Das ist ein Riesenunterschied. Das finstere Tal ist nicht unser Heimatort, ist nicht das Ziel, das Gott mit uns vorhat. Aber wir müssen durch dieses Tal durchwandern. Es ist ein Ort, wo wir in die Tiefe mit ihm gehen können. Wenn uns alles aus der Hand genommen wird, wenn wir eine tiefe Ohnmacht wahrnehmen, wenn wir merken, das überfordert mich komplett, das sind Situationen in dieser Wüstenzeit, in diesem tiefen Tal. Da erkennen wir mit einem Male, es gibt nur einen, der mir jetzt helfen kann. Einer, der mich retten kann. Und dessen Hand ergreife ich. Es ist Jesus Christus, der gute Hirte. Und dieser gute Hirte ist nicht eine allgemeine Persönlichkeit, sondern er ist der, von dem ich auf einmal weiß, du bist doch bei mir. Du schickst mich nicht allein durch dieses Tal. Wir wandern zusammen durch diese Krisenzeit, durch diese schwere Zeit. Und dann noch ein letzter Punkt möchte ich herausstellen. Dort heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst es mir voll ein. Die Barriere oder die Schwierigkeit ist, dass wir oft einen falschen Kampf führen. Ein gedeckter Tisch ist was Wunderbares. Aber nicht, wenn deine Feinde dabei sind. Feinde lösen bei uns einen Kampfmodus aus. Entweder Angriff oder Flucht. Hast du schon mal mitten in einem Kampf gegessen? Das geht nicht. Es ist ein irritierendes Bild, ein nicht verständliches Bild. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber vielleicht sollst du etwas ändern an deiner Kampfmethode, für was du und für wen du kämpfst. Es ist eine Tatsache, dass Menschen uns verletzen. Es gibt Menschen, die sind böse und sie tun uns auch Böses an. Und jetzt wollen wir ihnen alles zurückzahlen. Also halten wir am Hass feste und wir haben den Wunsch in uns, Rache zu üben können oder wenigstens Vergeltung. Und dafür kämpfen wir. Mit dem Ergebnis, dass wir nichts genießen können. Unser Kampf soll sich nicht gegen die Feinde richten, sondern um den Platz am Tisch des Herrn. Darauf soll unsere Anstrengung liegen, darauf soll unser Kampf liegen, dass uns niemand von diesem Tisch wegschubsen kann, dass ich da sitze, neben Jesus, an seinem Tisch. Und dann übergießt er uns mit Öl. Das kann natürlich auch eine Krönung, eine neue Berufung sein, aber erstmal ganz praktisch. Das Öl war im Orient auch eine Wohltat. Also Hygiene stand nicht hoch im Kurs. Und nun bekommst du duftendes Öl durch die Haare gerieben. Das tut gut, das erfrischt. Dann wird es noch vielleicht ein bisschen einmassiert. Und dann riechst du das. Wow, das duftet. Es erfrischt und es duftet. Beides gute Dinge in einer Zeit, wo man sich selten gewaschen hat, wie Heger nur einmal im Jahr gebadet hat. Und dann noch der Kelch bis zum Rand voll. Also wie das Bild, es gibt keinen Mangel. Und es kann sein, dass sogar der Feind mit am Tisch sitzt, weil ihn Gott auch eingeladen hat. Aber das tut nichts zur Sache, weil es geht nicht um die Feinde, es geht um Jesus Christus, um dass du möglichst nahe bei ihm sitzt, an dieser gedeckten Tafel. Mit welchem Grund? Um zu genießen die Gegenwart des Sohnes Gottes und das, was er dir schenkt. Wir sind von Feinden nicht befreit, aber wir lassen sie los. Wir vergeben. Wir lassen sie in Ruhe und wir lassen es ruhen, damit wir selbst zu einer befreiten Ruhe in uns kommen. 6 Punkte habe ich euch jetzt vorgestellt. Und ist klar, das ist sehr viel. Und deswegen gibt es die kleine Challenge. Ich werde das Skript einstellen in Churchstuhl. Kannst es nachlesen. Vielleicht gelingt es, dass wir das auch nochmal nachhören können. Aber geh nochmal diese einzelnen Barrieren nach. Ich sagte schon anfangs, bleib bei dem Punkt hängen, wo Gott etwas in dein Herz gelegt hat. Was sagt, das gilt dir. Vielleicht hast du die falsche Entscheidung getroffen. Aber noch gar nicht, dass du Jesus folgst, sondern nur, dass du Erlösung haben willst. Vielleicht ist es dieser Punkt. Vielleicht sind es die anderen Punkte, die ich genannt habe. Nimm dir die eine Barriere raus und dann vertiefe es. Vielleicht in deiner Kleingruppe. Vielleicht suchst du 1, 2 Personen aus der Gemeinde und sagst, ich möchte mit dir über diesen Punkt sprechen, damit ich mich nicht belüge und dass ich tatsächlich in die Tiefe komme. Wo hat Gott dich heute angesprochen? Gehe diesen Fragen nach. Was sollst du und darfst du vertiefen? Gehe diesen Fragen nach, während wir jetzt auf ein Lied hören. Gott ist ganz anders. Wir nutzen dieses Lied, um diesen Text des Liedes auf uns wirken zu lassen und gleichzeitig doch in Erinnerung zu rufen, Herr, was hast du jetzt für mich parat?